Heute zu Gast bei Behind the Sea Benedikt Bonnmann. Benedikt ist Vorstand bei Adesso. Wem Adesso nichts sagt, sind knapp 12.000 Mitarbeitende und rund 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Es dreht sich alles um die Themen IT-Services und Solutions, also Beratung, Software, Softwareberatung und auch eigene Softwareprodukte. Die Details hat uns natürlich Benedikt gleich im Podcast verraten. Es ging natürlich auch immer wieder um seinen Werdegang. Das heißt, er hat uns erzählt, wie ist er eigentlich mal zu Adesso gekommen. Das lief nämlich über einen Firmenverkauf, also einen Exit, den Benedikt gemacht hat. Und dann ist er bei Adesso geblieben. Und das hat mich natürlich auch ein bisschen in die Richtung getrieben, ihn mal zu fragen, wie ist es eigentlich, wenn man so als Unternehmer, als Firmeneigentümer dann in einen Konzern wechselt? Denn meist ist es ja so, dass die Leute dann nach 2, 3 Jahren rausgehen. Das hat Benedikt nun nicht gemacht. Warum er das nicht gemacht hat und warum das Umfeld ihm dort so viel Spaß macht, das erzählt er uns auch im Podcast. Zum Schluss ein Zitat, was für mich hängen geblieben ist. Man muss lernen, Dinge einfach mal fertig zu machen und zu erledigen. Das ist so einfach, aber am Ende des Tages ist es wirklich das, was man jeden Tag richtig machen muss. Jeden Tag seine Dinge, die man sich vornimmt, einfach zu erledigen, richtig zu strukturieren, runterzubrechen und einfach get shit done. Los geht's mit Benedikt Bonnmann, dem Vorstand von Adesso. Jede Woche spreche ich im Behind the Sea Podcast mit Top-Level-Managern und Managerinnen. Alle haben ein Problem. Sie kommen nicht an die richtigen Leute zur richtigen Zeit für ihre Herausforderungen im Geschäft. Egal ob für permanente Rollen oder interimistische Aufgaben, wie zum Beispiel M&A-Projekte, Systemeinführungen, Neuaufbau und Umbau von Abteilungen oder ganze Organisationstransformationen. Oftmals mangelt es an der richtigen Ressource oder eben Kompetenz. Wenn dich das aktuell auch herumtreibt, dann komm gerne auf mich zu. Wir können einmal unverbindlich zu dem Thema sprechen. Mehr Informationen findest du auch auf atreus.de. Ich freue mich auf deine Nachricht auf LinkedIn oder eben via Mail. Und jetzt zurück zum Podcast. Benedikt, willkommen im Podcast.
Ja, hi Franz, danke, dass ich hier sein darf.
Danke euch, dass ich auch heute zu Gast sein darf bei euch in Frankfurt. Ihr habt ja mittlerweile echt einiges an Standorten. Riesen-Company, wir haben gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen. Stell dich doch einmal unseren Zuhörern vor und sag uns, was du heute machst.
Ja, mein Name ist Benedikt Bonnmann, bin bei Adesso im Executive Board und kümmere mich da sowohl um 4 Branchen, also Markteinheiten, Life Science, Manufacturing, Retail und Automotive, als auch um unser ganzes horizontales Themenportfolio, also alles, was dann SAP, Microsoft, ServiceNow, Salesforce, Data und AI ist dann bei mir in der Verantwortung. Und inzwischen ist das mein 8. Adesso-Jahr.
Wahnsinn, ja. Wir gucken uns gleich mal an, wie du da hingekommen bist. Es ist also nicht komplett untypisch, aber schon ein bisschen untypischerer Werdegang. Aber erklär doch noch ein bisschen mehr, sag ich mal, zu deiner Rolle und zu Adesso. Fangen wir mit deiner Rolle an. Du verantwortest Branchen, aber auch Horizontals. Mhm. Wie ordnet man das ein? Also ist es dann disziplinarisch und fachliche Führung oder wie
sie? Nee, ist alles gesamtdisziplinarisch verantwortlich. Okay. Wenn man so in Summe, inklusive der Töchterunternehmen, die so mit dabei sind, hast du wahrscheinlich so 4.500 Kollegen, Kolleginnen. Mhm. Und in der Struktur muss man sich das so vorstellen, unsere Kunden sind ja natürlich immer jeweils in der Branche zugeordnet. Also jetzt eine Bayerische Landesbank ist eine Bank, die ist dann bei uns im Banking-Sektor zu Hause und eine Chibo zum Beispiel bei uns im Retail-Segment wäre dann zum Beispiel bei mir. Okay. Und in den Brancheneinheiten haben wir unser Branchen-Know-how, was wir dort bündeln und sorgen dann dafür, dass wir im Prinzip in der Softwareentwicklung eben auch wissen, was in der Branche passiert, was die Prozesse in der jeweiligen Branche sind, wie das funktioniert, damit wir einfach die besten Kundenlösungen finden. Mhm. Und in den Themen dort, wo wir entweder in der Skalierung sind, wie zum Beispiel, sagen wir mal Salesforce, da ist es so, da kümmert man sich vor allem um die Kundenprozesse. Das ist über die Branchen hinweg eher gleich. Ne? Ich habe irgendwie ein Lead, den muss ich irgendwie konvertieren und. Und daher haben wir uns dafür entschieden, in diesen Themenportfolien eher die Dinge so zu organisieren, dass sie über alle Branchen hinweg in einem Kompetenzbereich sind und von dort aus läuft das dann im Prinzip in die jeweiligen Branchen rein.
Okay, und dein Schwerpunktsbereich, so dieses Digital Data in der AI?
Genau, das ist das, wo ich fachlich herkomme, ganz klar. Ne? Ich habe tatsächlich, sagen wir mal, fachlich habe ich nichts anderes in meinem Berufsleben bisher gemacht als Data und AI und komme daher natürlich da inhaltlich her, habe das 7 Jahre bei Adesso aufgebaut und verantwortet, aber tatsächlich sind jetzt inzwischen natürlich alle Business Lines und alle meine Adesso-Töchter mir gleich lieb.
Sehr gut. Ja, dann erzähl doch noch ein bisschen was zu Adesso. Es ist ja wirklich eine phänomenale Story, so ein Milliardenunternehmen, sage ich mal, in einer Lebensperiode, ist ja noch lange nicht vorbei, aufzubauen. Ihr seid ja mittlerweile hier und auch internationalen Top-Player, so im IT-Services, IT-Consulting-Bereich. Schieß mal los.
Ja, schön, wenn du das sogar so sagst.
Dann ja, muss ich doch, das nicht sagen. Doch, das ist schon so. Ja. Nicht nur jetzt von der Recherche aus, das wusste ich, war vorher schon deutlich, also klar, ich komme natürlich auch ein bisschen aus der Tech-Welt, das heißt, ich habe viel Leute, auch Bekannte, die, die hier sogar schon mal gearbeitet haben oder auch immer noch tätig sind, deswegen kriegst du so ein bisschen Insider-Info mit.
Genau. Ja, ich meine, tatsächlich ist das so, Adesso hat jetzt knapp 12.000 Mitarbeitende in diversesten Ländern. Dieses Jahr machen wir so circa 1,4 Milliarden Umsatz, sind damit tatsächlich auch der größte IT-Dienstleister in Deutschland, na, wenn man so auf die IT-Services schaut. Und was bedeutet das so? Im Konkreten kann man sich, glaube ich, gar nicht so richtig vorstellen, IT-Dienstleister. Wir machen 94% von unserem Umsatz in etwa in DACH, also in den deutschsprachigen Regionen, und wachsen dabei jetzt peu à peu auch in die Internationalisierung rein, auch in weitere Märkte. Wenn man da so drauf guckt, dann ist Adesso, du hast das ja gerade auch schon gesagt, also dieses Wachstum, als ich damals dazu kam, 2017, da war die Gruppe 1800 Mitarbeitende groß, also schon eine enorme Entwicklung in den letzten Jahren hingelegt. Wenn man da jetzt so drauf schaut, was es da so, ich sag mal, für Adesso im Kern und auch Kern dieser Erfolgsgeschichte ist, dass wir enorm das Thema Wachstum in der DNA haben und das auch bei uns so angelegt. Ne? Also die Frage ist immer, wie schaffst du den nächsten Evolutionsschritt? Oder wenn du bei uns ein Competence Center verantwortest, dann ist immer die Frage, wie kannst du im nächsten Jahr noch mal mehr Umsatz, noch mal mehr Deckungsbeitrag, wie auch immer, machen. Und von daher ist das das, was uns extrem, ja, ich sag mal, fokussiert, das Thema Wachstum gemeinsam voranzutreiben. Und unser Ziel ist da immer doppelt so schnell zu wachsen wie der Markt. Und das ist uns in den letzten Jahren auch gut gelungen.
Ja, absolut. Sag noch mal ein bisschen was so zu den Geschäftsbereichen. Also wir haben einmal IT-Services, das ist so klassische Beratung, Software, genau. Beratung und auch Entwicklung. Und dann habt ihr aber auch ja eigene Produkte, oder?
Genau, fangen wir vielleicht vorne mit der Beratung an, dass man mal ein Gefühl hat, was machen wir da so. Ne? Also ein Case ist zum Beispiel für den BVB, da liegt auch mein schwarz-gelbes Herz, deshalb ist das ein schöner Case immer. Für den haben wir zum Beispiel die Website gemacht oder die Salesforce-Lösung eingeführt, mit denen die das ganze Login für den Shop und machen. Da sind wir gut unterwegs, dann hat man so ein Gefühl, was wir da so tun. Ein zweiter Case kann zum Beispiel sein, so eine Bayerische Landesbank, also ganz andere Ecke jetzt, die betreuen wir mit einem KI Center of Excellence. Da haben wir dann so 10 Kollegen, Kolleginnen im Einsatz, die im Prinzip die Use Cases, die die Bayerische Landesbank sich mit uns gemeinsam überlegt hat, dann umsetzen und hinterher in Produktivität bringen. Also das zum Beispiel internes Wissensmanagement, das man abfragen kann, besserer Customer Support mit automatisch vorgeschlagenen Texten und Ähnlichem. Oder nochmal so eine ganz andere Ecke, eine RWE, die haben wir dabei begleitet, ein Value-Based Maintenance-Szenario für Gaskraftwerke zu machen. Da geht es im Prinzip dann darum, einen optimierten Wartungsplan vorzuschlagen für Gaskraftwerke in Abhängigkeit von, ich sag mal, Sonnenzeiten, entsprechenden Daten, die aus dem Kraftwerk selbst kommen, Abnutzung, Sensorik etc. pp. Also ein ganz, ganz breites Feld über die verschiedenen Branchen und auch in der Service Tiefe, sage ich mal, von strategischer Beratung über IT-Beratung, über Entwicklung bis hin zum Betrieb von IT-Lösungen, was man eben so vom größten IT-Dienstleister in Deutschland dann am Ende auch so im Service-Portfolio erwartet.
Total. Das heißt, die Zuhörenden, auch wenn sie jetzt selber nicht Kunden bei euch sind, kommen natürlich auf, ja, zig Möglichkeiten mit euch in Kontakt.
Klar.
Also zum Beispiel, wenn man sich ein BVB-Trikot auf der Website bestellt, was ich als Bayern-Fan nie machen würde, aber da müssen wir rausschneiden. Aber dann kommt man auf jeden Fall mit euch auf ja, multiplen Wegen wahrscheinlich in Kontakt,
total,
oder?
Auch ja, als, ja. Also es sind in ganz, ganz vielen Produkten stecken am Ende Adesso-Services drin, ne? So wie im BVB-Shop, aber auch zum Beispiel, wenn man mit der Rakete guckt, die Ariane hat auch ein bisschen Adesso IT innen drin. Also es ist ein ganz, ganz buntes Feld und eigentlich würde ich fast sagen, hat man kaum eine Chance, an Adesso Dienstleistungen im persönlichen Leben vorbeizukommen. Oder auch eine Bosch Siemens Hausgeräte, der Online-Shop ist von uns, wenn man jetzt so auf die B2C-Themen guckt, da kriegt man dann schon was.
Nicht schlecht. Ja, was sind denn in deiner Rolle, und du kannst gleich noch so ein bisschen auch noch mehr auf C-Level eingehen, wie ihr da aufgestellt seid, aber was sind denn in deiner Rolle so die Top 1, 2 Challenges? Also ich kann mir ja schon vorstellen, und deswegen ist es echt phänomenal, dass ihr solche Zahlen gerade macht, dass es gerade gar nicht so leicht ist in der IT-Services- und Consulting-Branche, weil natürlich wir gerade ein bisschen schwierigere Situationen haben, makroökonomisch, und dann natürlich auch externe Budgets oftmals vielleicht sogar ausgegeben werden, aber dann nicht abgerufen werden etc. Und ihr scheint da ja recht stabil durchzukommen. Aber dennoch, schilder uns doch mal deine Challenges so aktuell.
Ja, genau. Also du hast das schon ganz gut auf den Punkt gebracht, ne? 2024, 2025 waren nicht mehr, ich sag mal, so goldene Jahre, wie das so die Corona- und kurz nach Corona-Jahre waren. Ist ein bisschen schwieriger geworden, die externen Budgets so zu bekommen. Trotzdem haben wir jetzt in den Q1-Ergebnissen auch nochmal deutlich zeigen können, dass wir mit 15% wieder stabil year over year wachsen. Das verteilt sich dann ein bisschen, ne? Also man hat in unterschiedlichen Branchen, wenig erfreulich war für uns, dass der Bundeshaushalt nicht zustande gekommen ist. Das hat uns in Public richtig Körner gekostet. Da liegt man dann auch mal schnell zig Millionen im Auftragseingang hinterm Vorjahr. Positiver entwickeln sich aber dann zum Beispiel die Energieversorger oder auch die Retail-Branche. Dann holen sowas dann wieder raus bei uns und einzelne Portfolio-Elemente, die dann eben auch besonders gut wachsen. Challenges würde ich sagen, im Moment, das eine ist der extreme technologische Wandel. Ich habe, kommen wir später nochmal dazu, ich habe mal im SAP-Kontext angefangen, da habe ich Jahre später den neu startenden Kollegen immer noch dasselbe Buch in die Hand gedrückt, was ich selber hatte. Ne? Ja. Die Zeit ist halt radikal vorbei. Ne? Die Dinge, die wir heute sehen, ne? Und auch so im, ich sag mal, im VC-Markt in Amerika passieren, das ist so schnell. Ne? Da ist man gestern noch ganz oben mit der Technologie, morgen ist sie schon wieder veraltet. Diese Geschwindigkeit der technologischen Entwicklung und damit das Reskilling unserer Kolleginnen und Kollegen, das Thema KI, generative KI in Kundenorganisationen auch einzubringen, da hat man dann so Dinge wie Arbeitnehmendenvertretungen, die das erstmal verstehen wollen und dann tut man hier was ausprobieren, man guckt mal in die Richtung, da müssen wir viel, viel schneller wieder werden. Das ist für mich wirklich eine zentrale Challenge. Und wenn man so auf die Adesso-Welt guckt, würde ich sagen, sind so zwei Dinge. Das eine auf der Seite ist die Internationalisierung. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben das ganz gut gemacht, sind jetzt in diversen Ländern unterwegs auch, zum Beispiel Italien, Benelux, Schweden, Finnland und auch Saudi-Arabien, wo wir Märkte erobern, wo wir reingehen. Wir haben auch Shoring-Center in Rumänien, Bulgarien, Indien und versuchen quasi das zusammenzubringen. Das ist in so einer deutschen Gesellschaft, wie wir die schon noch sehr sind, schon noch eine Herausforderung, sowohl sprachlich als auch kulturell, die Dinge dann da sauber zusammenzubringen. Und so in dieses Wachstum, was wir da so bei Adesso hinlegen, kommt dann natürlich noch das Thema Erhaltung der Kultur und Skalierung der Themen. Da würde ich sagen, dass so dieser Spagat zwischen der Flexibilität und Innovationskraft, für die uns unsere Kunden schätzen, auf der einen Seite und auf der anderen Seite dann Strukturen zu schaffen, die dieses weitere Wachstum auch ermöglichen, unter Wahrung von dem, was uns hier eben ganz, ganz arg wichtig ist, dieses Miteinander und auch diese Mitarbeiterorientierung, da haben wir, glaube ich, eine große Challenge, das in den nächsten 2-3 Jahren auch weiterhin gut hinzukriegen.
Ja. Ja, wir schauen uns gleich mal natürlich am Ende, wie immer im Teil 3, also unbedingt dranbleiben bis zum Schluss, auch an, wie du mit diesen Challenges umgehst. Einerseits natürlich High-Level und strategisch, aber andererseits auch so täglich, auf täglicher Basis. Aber jetzt gucken wir uns mal an, wie du da hingekommen bist. Also ich sag mal so, Vorstand von einem Unternehmen mit einer Milliarde zu werden, das war früher so ganz klassisch, da hat man intern irgendwie vielleicht Karriere gemacht oder man war dann längere Zeit bei einem Konkurrenten oder hat irgendwie eine Beratung angefangen oder sowas in der Art. Teile davon hast du ja auch gemacht, aber erzähl uns doch mal, und fang auch genau da an, wo du vorher gesagt hast, wo man ganz früh, dass man es versteht, wie du da jetzt heute hingekommen bist.
Ja, genau. Also vielleicht fangen wir mal so wirklich in der Teenager-Zeit an. Ich war das, was man heute, würde man wahrscheinlich Script-Kiddy sagen. Ne? also tatsächlich habe als Jugendlicher viel programmiert, Webseiten gebaut, hier und da so ein bisschen im Graubereich Filme verteilt. In so einer Crew nannten wir uns damals. Ja, was man halt so in dem Zeitalter so getan hat. Ja. Das heißt, so das Technische war mir schon immer nahegelegen und dann habe ich irgendwann mal überlegt, wie man das dann vernünftig ergänzen kann und habe dann gesagt, na, Wirtschaftsinformatik könnte so der richtige Pfad sein. Und das war schon relativ früh. Also wenn du mich so mit 13 gefragt hättest, hätte ich das klar gesagt. Ja, das war dann irgendwie so der Pfad, Wirtschaftsinformatik zu studieren. Fand dann damals die Berufsakademie so als duale Hochschule, das hat mir sehr gut gefallen vom Konzept. Und dann habe ich mich tatsächlich in so einer Freitagabend-E-Mail bei ganz, ganz vielen Firmen beworben und dann bekam ich direkt einen Anruf, noch am gleichen Abend. Da schaute er dann so drauf, sah ganz gute Noten im Zeugnis und sagte, hey, das sieht doch cool aus, willst du das nicht bei uns machen? Und so landete ich bei einer kleinen Beratung, die hieß damals Evivax in Darmstadt. Und da bin ich dann eingestiegen und tatsächlich mit 18 als Schüler und habe dort aber dann direkt auch nach dem Praktikum den Studienplatz angeboten bekommen und auch parallel dann dazu als Entwickler da gearbeitet.
Cool. Und so das ganze Programmieren vor dem Wirtschaftsinformatikstudium, hast du gesagt, das hast du dir alles selber beigebracht?
Ja, mein Vater hat mir hier und da geholfen, aber ansonsten war das alles autodidaktisch, ja.
Nicht schlecht, ja. Okay, ja, wie ging es weiter?
Ja, genau. Dann bin ich da so reingeschlittert, habe da, ich sag mal, meine ersten Kundenprojekte gemacht. Das war tatsächlich, witzigerweise, können wir fast hingucken, die Continental hier.
Ah, cool.
Und habe dann das duale Studium an der Berufsakademie Mannheim gemacht und dort 6 Jahre dann auch bei der EWIVAX weitergearbeitet, bis dann so 2010 so ein Moment kam, wo ich nicht mehr so ganz einverstanden war mit dem, was der damalige Gründer da so getan hat. Und dann habe ich mich wirklich in so einer Haruk-Aktion dazu entschlossen, mich selbstständig zu machen. Und habe dann erstmal freiberuflich eine Tätigkeit angemeldet. Und das war dann so ungefähr, wie ich mir das auch vorgestellt hatte. Am Tag danach riefen auch schon wieder Kunden an, die irgendwie Dinge weiter mit mir machen wollten. Ja, und so hat sich das dann irgendwie ganz gut auch entwickelt. Und parallel habe ich dann damals 2010 noch ein MBA gestartet an der Graduate School in Ludwigshafen. Um aber so ein bisschen den Fokus ein bisschen breiter zu kriegen. Genau, und das war so der Modus. Ich war dann damals bei der EWIVAX zum Abschluss für so ein kleines Team von 7 Leuten zuständig und ja, habe mich da um so neue Technologien gekümmert. Und dann hat das nur so 6, 7, 8 Wochen gedauert. Dann rief mich mein damaliger Co-Teamleiter an und sagte, hey, das wird hier jetzt echt nicht besser. Ich will auch weg, aber ich habe keinen Bock auf Selbstständigkeit. Lass uns doch zusammen eine Firma aufbauen. Das können wir doch viel besser. Und dann habe ich erstmal gesagt, Markus, du spinnst doch. Das wird doch nicht so einfach klappen. Wie stellst du dir das denn vor? Und dann sagte er, ja, lass mich mal drüber nachdenken. Und dann rief er eine Woche später an, sagte, ich habe einen Namen, ich habe einen Businessplan, lass ein Bier trinken gehen. Ja, und so war es dann kurze Zeit später gesagt, getan. Und so haben wir dann quasi gegründet. Ich habe das, was ich an Kundenaufträgen hatte, dann mit eingebracht und gründeten dann die UnitCon, auf SAP-Technologie spezialisiertes Beratungshaus mit den 2 Fachthemenpunkten CRM, also alles im Customer Relationship Management, Kundenbeziehungen und auf der anderen Seite würde man heute im Wesentlichen Data und AI sagen, war damals eher so ein bisschen klassisches BI-Geschäft. Das waren so unsere 2 Schwerpunkte.
Nicht schlecht. Wie war eigentlich dein Plan oder hattest du überhaupt einen Plan, als du so von der Schule runter bist? Wusstest du, okay, ich will irgendwann mal bei einer großen Firma arbeiten, ich will mal gründen, ich will mal eine Firma, weiß ich nicht, aufbauen, verkaufen oder hattest du irgendwas? Nee.
Also es gab nie den Plan, die Firma aufzubauen, zu verkaufen. Das ist tatsächlich spontan passiert. Also genauso, wie ich das gerade gesagt habe.
Okay.
Ich hatte geringe Fixkosten im Monat, war schon mit meiner heutigen jetzt Frau, damals Freundin, fest zusammen. Wir wohnten zu günstiger Miete und so war das eine risikoarme Entscheidung, so will ich das tatsächlich sagen. Und dann habe ich es einfach ausprobiert, muss man fairerweise so sagen. Da gab es jetzt nie den Plan. Wenn du mich so mit 13 gefragt hättest, was ich mal werden will oder zum Abi gefragt hättest, da hätte ich bestimmt nicht Vorstand gesagt. Es gibt so ein bisschen eine witzige Geschichte. Ich habe mal am 18. Geburtstag von einem Freund ins Handy, damals waren die PDAs ganz neu, habe ich eingetragen so und dann musste Name, Telefonnummer und so eintragen. Habe ich unter Position gab es da, habe ich eingetragen Geschäftsführer 2010. Ja, das ist dann tatsächlich Realität geworden, 10 Jahre später. Aber ja, eher glaube ich, aus der Geschichtenschatulle.
Okay, spannend. Gut, dann habt ihr gegründet, UnitCon, und seid sozusagen, habt ihr gegründet und dann Kunden gekriegt oder hattet ihr schon Kunden und habt dann gegründet?
Nee, wir haben tatsächlich, es war eine klare Weg-von-Motivation, muss man sagen. Ne? Also die Situation damals war da schwierig, persönlich schwierig. Deshalb hatten wir den Plan erstmal weg. Dann aufgemacht und haben dann angefangen, Kunden zu suchen. Ein bisschen was habe ich aus meiner kurzen, das waren nur wenige Monate, kurzen individuellen Selbstständigkeit dann da mitgebracht. Aber die haben wir quasi neu gefunden. Ne? Und das waren dann so Firmen wie eine Merz Pharma oder eine Zuckerbau hier in Wiesbaden, die im Übrigen beide heute auch immer noch Adesso-Kunden sind und die wir quasi damals dann nach dem Verkauf mitgebracht haben.
Okay, wie seid ihr da vorgegangen? Es war 2010, 2011, 12 sowas, oder?
Ja, 2010, genau.
2010. Wie habt ihr die ersten Kunden gekriegt?
Ja, das ist, manchmal stellt man sich das irgendwie kompliziert vor, aber es ist eigentlich einfach. Man fährt hin, spricht mit dem Menschen, sagt, was man so kann. Wir haben ja IT-Services angeboten. Das waren natürlich im Wesentlichen dann auch wir selber, ne, die da gearbeitet haben. Und das hat dann auch gut funktioniert. Ne? Die kannten uns ja auch hier und da aus vorangegangenen Projekten und haben dann gesagt, boah, wenn ich eine gute BI-Lösung brauche, dann rufe ich den Bonnmann an.
Okay, sehr gut. Das heißt, die ersten Kontakte waren so aus dem eigenen Netzwerk und dann, ihr habt da jetzt nicht damals schon irgendwie, weiß ich nicht, das Thema Ads oder sowas
speziell gemacht
oder irgendwas.
Wir hatten eine Webseite und das war es dann auch.
Okay. Ja, interessant. Gut, ja, dann ging es weiter, ne?
Erzähl uns. Genau, wir haben das dann aufgebaut. Ne? Der Modus war im Prinzip so, dass wir immer zu wenig Mitarbeitende für die Aufträge hatten. Okay. Das war eine ziemlich günstige Situation.
Guter Modus.
Ja, genau. Ne? Und von daher haben wir immer versucht, ich sag mal, in einer gewissen Geschwindigkeit dann auch die Leute onzuboarden. Wir wurden dann mal, ich weiß gar nicht genau, wann das war, so 14, 15 sowas. Das ist ein bisschen ein absurder Wort, aber mal zum wachstumsstärksten Unternehmen ausgezeichnet, weil wir halt so 74% year over year hingelegt haben.
Wow.
Aber de facto war das ja von null kommt auch ziemlich einfach. Ne? Also von daher muss man das immer relativieren. Aber ich glaube, das lief schon gut. Wir haben dann so, zum Schluss waren wir so knapp 35 Kollegen, Kolleginnen sowas in der Ecke und haben so gute 5 Millionen Umsatz gemacht. War ganz erfolgreich. Und wir haben dann auch so ein bisschen, ich sag mal, den Modus gehabt, das war wie so eine Familie, ne? Also so kleinen Startups ist das natürlich ganz, ganz eng, ne? Man kennt sich dann auch und das hat gut funktioniert. Ja, und dann ist uns 2016 sowas die Adesso in die Arme gelaufen. Wir machten so ein paar Projekte gemeinsam. Und so kam es dann auch, dass man uns irgendwann gefragt hat, boah, könnt ihr euch nicht vorstellen, das dauerhaft zu machen? Dann haben wir erstmal gesagt, ja, warum sollten wir denn die Partnerschaft beenden? So war es dann wohl nicht gemeint, weil wir uns tatsächlich ganz transparent nie mit der Frage beschäftigt hatten, das zu verkaufen. Also es stand gar nie auf unserem Zettel.
Okay.
Uns kam dann einfach durch diese Idee und dann war das so, wir haben die erstmal wieder weggeschickt und dann kamen so 4 Wochen später nochmal und haben gesagt, habt ihr nochmal drüber nachgedacht? Wie das dann natürlich so ist, haben wir darüber nachgedacht, weil wir uns natürlich gefragt haben, was hätten die denn wohl gezahlt? Bevor wir Nein gesagt haben. Und so sind wir dann in diesen Prozess eingestiegen. Und dann war das tatsächlich so, wir haben einfach nur coole Menschen auf dem Weg kennengelernt und hatten das Gefühl, dass in der Adesso-Welt wir das Geschäft, das wir hatten, wirklich besser und schneller entwickeln konnten. Und dann haben wir uns 4, 5 Monate später, das war also verhandlungstechnisch und prozessual war das ein ganz, ganz einfacher Prozess dann, dazu entschieden zu verkaufen. Und so sind wir dann tatsächlich im Februar 2017 zur Adesso-Gruppe dazugekommen.
Nicht schlecht. Jetzt sagt man ja oder kommt oft vor, dass wenn Leute gründen und dann verkaufen, dann sind die manchmal so ein bisschen im goldenen Käfig, sagen wir mal, vor 2 Jahren, ne? Weil die wollen eigentlich wieder raus und was Neues gründen oder halt wollten gar nicht erst quasi selber drin arbeiten, aber gibt es ja dann auch natürlich so Buyout-Szenarien, wo das auch gemacht werden muss. Jetzt bist du ja immer noch da. Das heißt, warum bist du ja irgendwie geblieben. Ne? Es gibt ja einen Grund, sozusagen. Also erzähl mal, wie hat sich das dann für dich intern entwickelt? Und scheinbar hat es sich ja nicht so angefühlt, wie ich gerade beschrieben habe.
Nee, gar nicht. Also auch da, ich meine, das geht jetzt online, aber kann man ja trotzdem nach so vielen Jahren mal sagen, der Plan war nie, 8, 10 oder mehr Jahre da zu bleiben, sondern die Idee war, man guckt sich das mal so an. Ne? Ich habe in einer ganz kleinen Firma gelernt, gearbeitet, mich hochgearbeitet zum Teamlead, ne? Dann irgendwie so gegründet. Aber ich war immer noch relativ jung, als ich verkaufe, wie alt war ich denn? 2017 war ich das kann ich rechnen, 32, genau.
Ja. Ah, wow.
Und dann habe ich mit 32 dann verkauft, kam dann dazu und habe dann gedacht, okay, da hast du ja noch genug Zeit, dir dann auch noch so deinen Pfad zu suchen. Jetzt kommst du erstmal an, dann hast du 2 Jahre in einer Firma mit irgendwie 2.000, 3.000 Leuten gearbeitet und dann kannst du mal gucken. Ja, und dann ist aber tatsächlich mein Adesso-Moment passiert, ne, weil ich habe mich hier immer unfassbar unternehmerisch weiterhin gefühlt, ne, weil man, wenn man Ideen hat, die man einbringen konnte, Geschäftsfelder entwickeln, das, was es mir sehr tief drin liegt, dann war das immer eine coole Gelegenheit, das dann auch zu tun. Und deshalb habe ich mich in Adesso-Zeiten ganz oft unternehmerischer gefühlt als zu der Zeit, als ich selbstständig war. Weil da hat man natürlich schon auch die Herausforderung. Ne? Also wenn so die monatliche Zahlung fürs Gehalt fällig wird. Wir hatten immer so eine Situation, wo unser größter Kunde nicht mehr so klar war, wie es so weitergeht. Und dann erzählte ich das mal so sonntags beim Essen. Und dann sagte meine Mutter, ja, aber Junge, ist doch kein Problem. Wir können dir auch immer helfen. Muss man dazu wissen, mein Vater war Beamter, meine Mutter war lange Hausfrau, hat dann so in kleineren Jobs gearbeitet. Also so richtig viel Geld hatten die jetzt nicht. Und ich sagte dann so, ja, unsere Lohnsumme ist so 80.000 Euro im Monat. Mutter, wie weit kommen wir denn da? Und dann sagte sie, naja gut, du kriegst immer ein warmes Essen und kannst jederzeit hier wohnen. Ne? Also das ist natürlich schon eine andere Situation, ja, ne, wenn Skin in the Game ist. Und das natürlich in so einer Gruppe bietet einem das genau diesen Handlungsrahmen, das dann zu entwickeln. Das Data und AI-Geschäft habe ich ja jetzt auch in den Jahren dann irgendwie so von 50, mit dem wir mal gestartet, auf über 300 ausgebaut. Das ist dann halt sowas, was mir auch sehr viel Spaß macht. Ne? Wachstum, Geschäftsfeldentwicklung. Genau. Und von daher gab es nie diesen Moment, wo ich dann überlegt habe, Adesso zu verlassen. Es gab auch immer, ich sag mal, passende und gute, spannende Aufgaben zu tun. Und natürlich habe ich es ganz besonders gefreut, dann als im letzten Jahr mein damals zuständiger Vorstand, der Thorsten Wegener, dann in so ein Beratervertragsmodell gewechselt ist, dann die Berufung in den Vorstand zu bekommen. Ist jetzt natürlich nochmal eine andere Dimension von der Aufgabe her, aber macht auch unfassbar viel Spaß. Und genau das, was ich gut kann, was mir auch naheliegt, dieses Geschäftsfelder entwickeln, treiben, das geht ja halt jetzt im Team mit den Kollegen noch eins größer.
Ich würde jetzt mal so eine Hypothese versuchen, die ist natürlich nicht hinterlegt, aber wenn Unternehmen es schaffen, Unternehmen am Unternehmen zu halten, dann kommt es immer so vor, als ob der Wachstumskurs nicht aufhört. Also dass man, ich glaube, wenn man solche Leute wie dich dann, also die kauft man sich ja dann auch ein, heißt ja das so, und man schafft es dann nicht, die zu halten. Ich glaube, dass die Unternehmen eher mit Wachstum straucheln, als die, die es schaffen, dann auch so Personen, die halt Geschäftsfelder entwickeln, zu halten. Weil irgendwann ist Wachstum halt Schluss, weil du nicht mehr mit dem Markt oder mit dem Trends wächst, sondern dann brauchst du die Leute, die halt neue Geschäftsfelder aufbauen. Und die sind dann meistens wieder weg, wenn sie rausgehen.
Das ist genau so, wie du sagst. Und ich würde die Hypothese genau bestätigen, ne? Weil der Aspekt dahinter ist ja, wenn das jetzt hier so ein Unternehmen gewesen wäre mit, ich sag mal, klaren End-to-End-Strukturen, das ist der Prozess, den musst du erfüllen, das Dokument an dem Tag, in die Strukturen, dann wäre ich bestimmt nicht mehr hier. Ne? Und bei Adesso leben wir ganz klar diese dezentrale Verantwortung. Ne? Wir haben das auch, wenn jemand bei uns Führungskraft wird, dann sagen wir auch immer, du bist jetzt Unternehmer im Unternehmen. Ne? Du wechselst damit quasi auch so ein bisschen von Arbeitnehmer- auf Arbeitgeberseite und versuchst jetzt dein Team, dein Kompetenzcenter, deine Business Unit, wie auch immer, nach vorne zu bringen. Und der Job an unsere Führungskraft ist dann, Wachstum zu erzeugen, Zufriedenheit bei Mitarbeitenden zu erzeugen und dafür zu sorgen, dass wir spannende Projekte machen bei unserer Kundschaft. Ja, okay. Und das ist genau das, skaliert dann durch alle Hierarchieebenen in im Prinzip immer der gleichen Form. Und von daher gibt es hier eigentlich auch immer genug Karriere für alle, die Bock haben.
Du meintest gerade schon so dezentrale Ordnung. Es wird einem dann auch klar gesagt, du bist Unternehmer im Unternehmen. Was sind noch so die Randbedingungen, dass man wirklich auch Unternehmer im Unternehmen ist? Kannst du das irgendwie fassen, was man hier sozusagen, oder was ihr vielleicht auch anders macht für die Leute, die zuhören und sagen, ich hätte auch gern mehr Unternehmer im Unternehmen sozusagen?
Ja, genau. Zwei Dinge vielleicht. Das eine ist, wir machen die Leute ehrlich verantwortlich dafür. Ich habe mal zum Beispiel eines unserer Erfolgsfaktoren ist ein herausragendes Recruiting. Da hat natürlich HR viel Beitrag zu mit Arbeitgebermarke, mit guten Prozessen für Einstellungen etc. Aber genau genommen ist bei uns die Führungskraft verantwortlich.
Okay. Ne?
Also so ein Kompetenzcenter-Leiter, Leiterin, sagen wir dann genau, du musst jetzt hier dein Team skalieren und musst dafür sorgen, dass du Leute einstellst und ins Projekt bringst. Genauso wie das damals in meiner Zeit als Unternehmer war. Ne?
Ja.
Und das machen die dann auch. Weil wenn die das verstanden haben, dass das ihr Job ist, die können das ja auch viel besser, Fachkräfte auswählen und sitzen dann im Prinzip auf der HR-Plattform und machen ihr eigenes Recruiting.
Interessant.
Ja. Okay. Und die sind auch alle End-to-End P&L verantwortlich. Ja, also es gibt bei uns im operativen Geschäft niemanden, der nicht P&L verantwortlich ist. Also das P&L verantwortlich vielleicht einmal zur Erklärung heißt, die sehen im Prinzip vom Umsatz genau, was reinkommt, bis am Ende was sie für Personal ausgeben, was sie für Dienstwagen ausgeben, was sie für Reisen ausgeben, was sie für Team-Events ausgeben und ganz unten, wie viel übrig bleibt. Und das ist ihre persönliche Verantwortung. Dafür bekommen sie auch ihren variablen Anteil dann quasi bezahlt.
Das ist ja interessant. Das glaube ich, weiß man von außen nicht. Also
ist auch nicht immer üblich. Ne? Da hast du oft andere Unternehmen, die arbeiten dann mit so Kostensätzen.
Genau.
Und dann hast du Liefercenter, die sich dann verrechnen an andere Einheiten. Wir haben bei Adesso keinerlei interne Leistungsverrechnung. sondern das funktioniert bei uns, kann das stimmt nicht mehr, muss ich sagen. Es gibt externe Notwendigkeiten an der Ländergrenze zu bedienen, deshalb tun wir das da dann auch. Aber intern, wenn er jetzt, keine Ahnung, ich setze einen Mitarbeiter von einem anderen Bereich an oder so, dann gibt es da keine Verrechnung und irgendwelche gelben Dollars, mit denen man sich das Leben schön rechnet, sondern wirklich hart das, was die Leute im mit ihrer Einheit erbringen, ist dann auch das, was wir messen.
Okay, super spannend. Ja, jetzt schauen wir uns mal an, was du jetzt so in dieser Zeit, ich glaube, man kann das jetzt gut greifen, wie du da hingekommen bist, was auch deine Story ist, wo du herkommst und wo auch, sage ich mal, die entscheidenden Meilensteine passiert sind, damit du, ja, der bist, der du heute bist. Was sind denn so deine, sage ich mal, Tipps oder Learnings, die du jetzt aus dieser Zeit mitgenommen hast, jetzt auch in der jetzigen Rolle, wo man vielleicht zu dem, was wir eben eh schon besprochen haben, als Zuhörer, Zuhörerin was mitnehmen kann?
Ja, genau. Das sind ja dann vielleicht eher so aus der Kategorie persönliche Tipps, ne? Mhm. Ich würde sagen, einer der wesentlichen Punkte ist Klarheit und Konsequenz. Mhm. Na, die Perspektive ist, wenn je tiefer die Hierarchien werden, je länger die Kette ist, desto schwieriger ist es für die Leute noch zu greifen, was man wirklich meint und was man dann wie gesagt hat. Der Interpretationsspielraum wird da immer größer. Und ich glaube, wenn man aber ganz klar formuliert, was man will und auch was man nicht will, und das dann auch so transparent macht, dann funktioniert das auch mit den Leuten. Und wenn man eine Entscheidung getroffen hat, dann muss man dazu stehen, darf man nicht umfallen unter gar keinen Umständen, auch wenn es unbequem wird. Und das ist viel öfter der Fall, als man das glauben mag, dass solche Entscheidungen dann auch kompliziert und auch unbequem sind.
Mhm. Das heißt, man darf nicht umkehren im Sinne von die Entscheidung ändern oder den,
genau,
den Weg ändern. Sondern
dann machen wir doch vielleicht so einen Kompromiss. Nee, ja. Nein, sondern okay, wenn wir sagen, wir gehen links, dann ist auch links. Und wer da nicht links geht, mit dem muss man da nochmal reden, weil vielleicht hat er das nicht verstanden oder hat nicht zugehört oder es war nicht klar genug kommuniziert. Das ist ja immer ein Sender- und ein Empfänger-Thema. Aber danach müssen wir auch alle links gehen.
Okay. Und Transparenz auch so, wie wir gerade eben zuvor gesprochen haben, im Sinne von End-to-End-Verantwortlichkeit.
Genau.
Okay.
Und ich glaube, was mir zumindest sehr, sehr wichtig ist, ist das Thema, auch menschlich und nahbar zu bleiben. Mhm. Weil das ist ja gar nicht so, dass man dann auf einmal im Elfenbeinturm verschwindet und nicht mehr weiß, wie hier die operative Arbeit gelaufen ist und das dann wegignorieren kann, ne? Sondern ich habe ja hier von, ich sag mal, 50 bis jetzt ganz großen Gebinden unterschiedliche Strukturen verantwortet und da weiß man natürlich, wie das läuft, ne? Und wenn man da authentisch bleibt und den Leuten auch ein Verständnis dafür gibt, dann glaube ich, funktioniert das auch gut. Mhm. Ich glaube, dass der, jetzt nicht bei uns, aber so allgemeine Management, so dieses Distanzieren davon, es einem auch ermöglicht, solche harten, schwierigen Entscheidungen zu treffen. Mhm. Und wenn man nah und menschlich bleibt, dann macht es das natürlich schwieriger, ne? Weil man auch Teil dieser Lösung, dieses Problems, dieser Struktur ist. Aber ich finde, man muss das aushalten und insbesondere auch als, so wie ich das sehe, als moderne Führungskraft eher als Leader voranzugehen und nicht als Manager in Prozessen und Excel-Sheets unterwegs zu sein, ist das was für mich persönlich zu den Erfolgsfaktoren gehört.
Okay, sehr, sehr cool.
Und ja, vielleicht last but not least, ich glaube, es ist nicht eine Person, bin auch nicht ich, der den Erfolg bei Adesso da in den Bereichen gebracht hat, sondern es ist immer ein Team, ne? Mhm. Und das ist enorm wichtig, dass man die Menschen, die einem dabei helfen, dass man da auch immer drauf achtet, die vernünftig zu behandeln, weil so wie man in den Wald hineinruft, schallt es danach auch wieder hinaus. Und ich glaube, da gibt es ganz, ganz viele, die mir auf dem Weg auch ganz viel geholfen haben. Mhm. Und last but not least, wahrscheinlich jetzt so eins meiner persönlichen Erfolgsrezepte, deshalb kann ich das jedem nur empfehlen, ist, wenn man doch, ich sag mal, beruflichen, bewegten Werdegang hat, dann ist es ganz gut, wenn man auf der privaten Seite Ruhe hat. Mhm. Von daher bin ich da schon seit 22 Jahren mit der gleichen Frau zusammen und auch wenn sie selten auf der Arbeit erscheint, ist das, glaube ich, auch ein ganz, ganz zentraler Erfolgsfaktor für die Dinge, die ich dann so machen kann, weil auch das gehört ja dazu. Management ist ja so ein bisschen wie Leistungssport. Ja. Man muss da schon, man muss früh anfangen und immer viel üben. Das heißt auch viel arbeiten und dann funktioniert das auch ganz gut, dass man gut darin wird.
Sehr gut, ja. Du hattest vorher auch kurz gesagt, als Challenge den technologischen Wandel und da halt mit Schritt zu halten. Das ist, glaube ich, eine gute Übergang, um auch so auf deine Routinen einzugehen. Was kann man denn auf täglicher Basis machen, um jetzt die vier Tipps, die du gerade genannt hast und vielleicht auch eben diesen technologischen Wandel Schritt zu halten, was kann man da machen? Was machst denn du so auf täglicher Basis oder auf wöchentlicher Basis, was so Erfolgsrezepte sein könnten.
Genau, also ich glaube, ganz, ganz wichtig ist für das Thema menschlich und nahbar sein, man muss mit den Menschen reden, ne? Mhm. Also wirklich aktiv in den Austausch gehen, sei es über Joe-Fix-Termine hier und da auch mal in, ich sag mal, in einen unproduktiveren Austausch gehen, was dann vielleicht mal ein paar Effizienzkörner kostet, aber ist, glaube ich, einfach wichtig, ne? Wenn man jemanden hat, mit dem man danach eine gute Bindung hat, kann man danach auch, wenn es dann haarig wird, Dinge einfacher und schneller besprechen. Mhm. Ich glaube, das ist ein ganz zentraler Aspekt, dass man da auch wirklich eine freundschaftliche Beziehung zu seinen Mitarbeitenden und Kollegen und Kolleginnen entwickelt. Was ich noch sagen? Ja, was uns bei Adesso und auch mich persönlich so ein bisschen auszeichnet, ist, dass wir einen hohen Wert auf dieses Teambuilding legen. Mhm. Also selbst in Zeiten, die Rentabilität unter Druck ist, streichen wir hier keine Team-Meetings zusammen, sondern machen das eben trotzdem noch, weil wir daran glauben, wenn Menschen sich regelmäßig begegnen, in Austausch kommen, dann hebt das unglaubliche Werte im Miteinander und auch dann, wenn es eben mal schwierig wird, Dinge zu klären. Deshalb investieren wir da viel rein. Das habe ich auch immer gemacht, mache ich auch immer noch viel, dass man halt mit den Leuten mal abends essen geht, dass man sich mal wieder trifft. Gerade letzte Woche war ich auf dem 10-jährigen Jubiläum von der Reachbird, das ist unsere Influencer-Agentur, Tochterunternehmen, ganz klein, sind irgendwie so 30 Mitarbeitende knapp. Mhm. Aber trotzdem, ne, da hinzufahren, vor Ort zu sein, präsent zu sein, mit den Leuten mal zu reden, ganz andere Probleme, die da vorherrschen mit ihren Kunden und Kundinnen als so in den großen, ich weiß nicht, SAP-Transformationsprojekten oder so, die dann sonst auf meinem Schreibtisch liegen. Aber das ist das, ne? Mhm. Und dann halt die 8 Stunden Zeit im Zug dann halt dahin mal zu investieren.
Ja, total. Und gibt es für dich irgendwas, also zum Beispiel irgendwie so Weiterbildungsroutinen, wenn du sagst, technologischer Wandelschritt halten, wie machst du das? Oder irgendwelche so zur persönlichen Weiterentwicklung, irgendwelche Tipps?
Genau. Also tatsächlich, ich habe ja erzählt, heute würde man sagen, so Script-Kiddy, ne? Diese Mentalität habe ich mir immer noch so ein bisschen erhalten. Mhm. Ich probiere einfach Dinge unfassbar gerne aus und versuche auch permanent Dinge, die bei mir auf dem Schreibtisch landen, wenn sie nicht von meiner Assistenz bearbeitet werden, tatsächlich dann zu automatisieren.
Okay.
Ne? Also ich will nicht 4-mal das Gleiche machen, ne? Sondern im besten Fall 1-mal, beim 2. Mal überlege ich schon, boah, wie kriege ich es wieder weg, um so diese Dinge zu machen. Dafür nutze ich dann halt auch ganz, ganz viel von aktuellen KI-Tools, wenn Bildgenerierung, Midjourney, ChatGPT, Gemini sind täglich zigfach in Anwendung bei mir. Ich lerne einen neuen Ansprechpartner beim Kunden kennen. Dann geht es darum, was macht der die denn? Und dann zack, einmal da rein, Deep Research. Habe ich einen One-Pager, den kann ich schnell auf dem Weg nochmal lesen. Das geht gar, also früher war das unfassbar viel Arbeit. Ne? Ja. Das ist so cool. Und das hilft mir natürlich auch operativ einfach viel. Das sind schon so Dinge, die dann wirklich dazu beitragen, dass du das automatisierst und dass dieses spielende Gehen dabei dann auch hast. Mhm. Und da irgendwie, ich weiß nicht, technologische Sorgen da wären, dann wäre das, glaube ich, ganz, ganz schwierig.
Ja, kann ich mir vorstellen. Und so irgendwelche Routinen, bist du zum Beispiel jemand, der irgendwie routinär immer das Gleiche macht in der Früh oder immer am Abend irgendwie sowas hat oder bist du da eher unstrukturiert, sag ich mal, oder?
Ne, unstrukturiert würde ich nicht sagen. Ich versuche das gerade so zu sortieren. Ich habe jetzt keine, ich weiß nicht, ich bin nicht der 5 Uhr klingelt der Wecker, dann muss ich raus auf die Laufbahn-Typ. So richtige feste Routinen gibt es eigentlich nicht wirklich. Das hat aber auch damit zu tun, dass die Woche natürlich sehr von externen Terminen geprägt ist. Und dann ist halt immer das, was so geht. Normalerweise versuche ich früh rauszukommen. Früh heißt dann in meinem Fall so gegen 6. Mhm. Und dass ich dann so spätestens, ich sag mal, um 7:30, 8 mit den ersten Calls oder den ersten Terminen starte. Das würde schon so als Teilroutine sagen, aber ich habe jetzt nicht so feste Dinge, die man immer wiederkehrend jetzt so sagen könnte oder so wie ein Habit. Nee.
Ja, also jetzt nichts irgendwie, wo du sagst, das ist so eins meiner Erfolgsrezepte, weil ich das irgendwie täglich mache oder so, das gibt es nicht so richtig.
Nee, ich glaube tatsächlich auch, ich weiß nicht, ob andere das so sehen, aber ich würde sagen, der Erfolg liegt eher darin, die vielen kleinen Dinge konsequent zu erledigen und zu machen, als jetzt dieses eine Thema dann da nach vorne zu stellen, weil das auch wenn es wirklich einen einzigen konsequenten Rat gäbe, dann würde ich sagen, ist es tatsächlich lernen, Dinge zu erledigen. Ne? Also das ist wirklich Das ist das Schlimmste, wenn man mit Menschen redet, die dann auch immer wieder sagen, ah, ja, das läuft dann noch und dann müssen wir noch mal reden und dann gibt's noch mal drei Themen. Nee, einfach Dinge fertig machen. Mhm. Na, das ist aus meiner Sicht wirklich der relevanteste Erfolgsfaktor.
Sehr gut. Fast schon ein gutes Schlusswort. Ich habe aber noch zwei, drei andere Fragen, die so ein bisschen mehr off-topic vielleicht sind. Was würdest du denn machen, wenn man jetzt gar nicht die Businesswelt betreten dürfte als in deiner Rolle? Also gibt es irgendwelche exotischen Hobbys, die du dann ausleben würdest? Oder
ich weiß nicht, so exotisch ist wahrscheinlich nicht, aber ich würde definitiv reisen. Okay. Reisen ist das, was mich schon seit Kindheit immer fasziniert hat und zumindest bis wir Kinder hatten, waren wir wirklich jeden Tag, den wir frei hatten, auf Reisen.
Okay, nicht schlecht. Und wenn du jetzt die Chance hättest, jede Woche auch mit C-Level oder mit Vorständen zu sprechen, was würdest du fragen oder andersherum, was hab ich dich jetzt vergessen zu fragen? Gibt es noch irgendwas?
Nee, ich glaube, war ja relativ umfassend. Mir wird jetzt gar nichts Konkretes einfallen, was du vergessen hast. was ich immer so frage, sind so typisch, was treibt dich am meisten um? Mhm. Ja, was ist so deine Challenge? Mhm. Und das, was eigentlich da im allermeisten rauskommt, ist es, wie nehme ich meine Organisation mit? Mhm. Ja, also wie kriege ich das hin, klar zu übersetzen, warum jetzt Dinge notwendig sind und dann auch die Leute hinter diesen Themen verankern, weil ich habe überhaupt gar kein negatives Menschenbild. Ich glaube, die allermeisten wollen gerne mit anpacken und sind auch bereit, hier und da die Extrameile zu gehen. Aber man muss natürlich erklären, warum. Ne? Also niemand will einfach 12 Stunden im Büro sitzen, weil das irgendwie cool ist, 12 Stunden im Büro zu sitzen. Aber wenn es jetzt halt mal nötig ist für ein Go-Live, für Themen und wenn es intrinsisch nötig ist, weil man Bock drauf hat, dann ist das ja auch cool. Und dann ergibt sich sowas. Und ich glaube, das ist so ein Thema, wo man wirklich sagen kann, wie kriegt man das hin, so eine Organisation mitzunehmen, Dinge in eine Richtung zu gestalten, diese Geschwindigkeit hochzuhalten, das ist, glaube ich, die größte Herausforderung, die alle, so zumindest aus meinem Netzwerk, teilen.
Ja, total. Da darf man natürlich auch nicht müde werden, immer wieder ähnliche Inhalte anders zu formulieren, sage ich mal, oder?
So ist das. Das ist das größte Problem mit Informationsasymmetrie. Ne? Mhm. So im Vorstand hast du mal per se alle Informationen verfügbar. Genau. Du kannst die nicht alle merken, du kannst sie auch nicht alle in beliebiger Detailtiefe erarbeiten, brauchst du auch nicht. Aber per se weißt du über die wesentlichen Dinge ja Bescheid. Und dann sind die auch im Kopf und man hat die ja klar und man diskutiert da ja drüber und spricht da drüber und dann trifft man aber auf Kollegen, Kolleginnen, die diese Information nicht haben und die wissen dann manchmal gar nicht, warum man so denkt oder so handelt. Ne? Und ich glaube, dass zumindest hier in der Adesso-Seite ist das so, ich sage immer, wenn die Leute die gleichen Informationen hätten, wäre ich auch zur felsenfesten Überzeugung, dass sie nach reiflicher Überlegung auch zu der gleichen Entscheidung kämen. Na, weil das ist ja gar nicht so, dass wir denken, boah, keine Ahnung, wir wollen das jetzt so machen, damit wir, ich weiß nicht, noch 2% mehr dies oder jenes haben, ne? Sondern es ist ja im Sinne der Unternehmung relevant, die Dinge dann zu tun. Und das bedeutet dann manchmal für den Einzelnen, dass nicht schön ist. Mhm. Aber wenn man den Leuten erklärt, warum das so ist, dann verstehen sie das auch. Und dann geht es eigentlich in der Regel auch gemeinsam nach vorne und dann findet man auch Wege.
Sehr cool. Ja, Benedikt, danke, dass du mitgemacht hast. Das war echt cool, hat Spaß gemacht. Und ich glaube, jeder, der jetzt noch zuhört, der hatte genauso viel Spaß, weil er immer noch zuhört.
Ja, das ist gut. Ja, ich hoffe auch immer. Ich mache ja auch so eine kleine Podcast-Reihe, den IT-Tacheles.
Genau.
Da hoffe ich auch immer, dass die Leute dranbleiben bis zum Ende. Also von daher, vielleicht war es spannend genug und viele haben durchgehört. Würde mich freuen.
Total. Also herzlichen Dank dir. Wir linken natürlich unten gerne auch zu Adesso, zu deinem LinkedIn-Profil und auch vielleicht zum Podcast, je nachdem, wie du willst. Dann kann der oder die jetzt noch am Ende ist, gleich weiterspringen.
Ja, wunderbar.
Super, ja. Wie gesagt, an jeden, der jetzt noch zuhört, bitte gebt uns Feedback. Lasst uns gerne irgendwie Kommentare da. Das kann man ja auf Spotify jetzt direkt in den Episoden machen. Da gucke ich auch regelmäßig rein. Ansonsten freue ich mich natürlich über eine Sternebewertung. Gerne auch natürlich Kritik. Ich baue das immer natürlich in den nächsten Episoden dann irgendwann mit ein, was ihr mir so zuschickt, auch auf LinkedIn per persönliche Nachricht. Das Ganze ist ja nur möglich, weil ich eine Doppelrolle habe. Ich bin ja nicht nur der Host bei Behind the Sea, sondern eben auch Direktor bei Atreus und für Interim Management im Digital Space zuständig. Also wenn ihr gerade eine Herausforderung habt, entweder weil eine Kompetenz im Unternehmen fehlt oder eben eine Ressource, dann kommt gerne auf mich zu. Wir haben einen sehr gut qualifizierten Pool an Leuten, die euch da unterstützen können. Sei es ein M&A-Projekt, ein Transformationsprojekt. Immer wenn jemand Internes fehlt, könnt ihr da gerne auf uns zukommen. Und ansonsten freue ich mich natürlich auch über jede Nachricht. Benedikt, vielleicht finden wir nochmal ein zweites Thema oder so. Ich freue mich auf jeden Fall aufs nächste Gespräch mit dir.
Ja, würde mich auch freuen.